Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit Schlussstriche und lokale Erinnerungskulturen. Die zweite Geschichte der südwestdeutschen Außenlager des KZ Natzweiler seit 1945. Der kürzlich bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg erschienenen Dissertation von Marco Brenneisen. Wir besuchten die Diskussionsveranstaltung im Archivum, die die Veröffentlichung Anfang September begleitete. Hier saßen Landtagspräsidentin Muhterem Aras, Marco Brenneisen sowie Professor Dr. Philipp Gassert und Professor Dr. Angela Borgstedt von der Universität Mannheim auf dem Podium. Einige Tage später haben wir Marco Brenneisen noch einige Fragen stellen dürfen. Das Lager in Mannheim-Sandhofen war ein Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler Struthof in Elsass. Dieses wurde im Mai 1941 errichtet und war für 1500 Häftlinge ausgelegt. Im September 1944 befanden sich dort jedoch zwischen 7000 und 8000 Menschen. Die Gefangenen wurden zur Arbeit in einem Steinbruch zur Granitausbeutung gezwungen und mussten unter primitivsten und schwersten Bedingungen arbeiten. Viele verließen das Lager nicht mehr lebend. In Natzweiler befanden sich Häftlinge verschiedener Kategorien aus 18 europäischen Nationen. Die meisten von ihnen wurden bei sogenannten Nacht- und Nebelaktionen in den eroberten Gebieten verhaftet und verschleppt. Ab 1943 entwickelte das Lager Natzweiler immer mehr Außenlager auf beiden Rheinseiten. Sie entstanden direkt an den Standorten der Kriegsindustrie, an Orten von Rüstungsverlagerungsprojekten oder an Flughäfen. Dieses Streuen von Außenlagern gilt für die meisten großen Konzentrationslager auf dem Reichsgebiet. Zum KZ-Komplex Natzweiler gehörten insgesamt über 50 Außenlager im besetzten Elsass und Lothringen, an der unteren Mosel, in Hessen und vor allem in Baden und Württemberg. Die Zahl der Häftlinge explodierte im Jahr 1944-45. Nach dem 1. September 1944 wurden noch 20.000 Häftlinge neu aufgenommen. Insgesamt waren im Hauptlager sowie den Außenlagern zwischen 1941 und 1945 rund 52.000 Menschen inhaftiert. Wir hören Ausschnitte aus der Podiumsdiskussion, die am 9. September unter dem Titel »Schlussstriche und Erinnerungskulturen im Archivum« stattfand. Anlass war die Publikation der gleichlautenden, umfangreichen Dissertation von Dr. Marco Brenneisen. Mit ihm diskutierten Professorin Angela Borgstedt, Professor Philipp Gassert und die Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Der erste Teil handelt von der Frühzeit der Erinnerungskulturen an früheren KZ-Standorten. Marco Brenneisen erklärt, warum er Kulturen im Plural benutzt, was er auch später im Interview nochmals genauer ausführen wird. Weiter geht es um die unterschiedlichen Gruppen, die Gedenkstätten angeschoben haben. Danach spricht Borgstedt über die direkte Nachkriegszeit und die Rolle der französischen Besatzungsmacht.
Es sind Punkte dabei, das sind interessante Ergebnisse, interessante Befunde, die waren aber eher, die konnte man sich denken. Also dieser zum Beispiel in den 80er Jahren, der Kampf der Gedenkstätten, dass diese Erinnerungskultur wirklich erkämpft wurde von einer kleinen Minderheit, das war meine Grundannahme. Das hätte mich wirklich sehr überrascht, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber insofern.
Und das heißt, das zieht sich durch, das ist jetzt nicht nur in Sandhofen oder woanders, nein, sondern im Prinzip überall.
Das war im Prinzip überall, ja. Mhm. Also, deswegen Befunde, die mich wirklich überrascht haben, da würde ich vielleicht dreimal auspicken. Das eine ist ganz, ganz zentral oder eher zusammenfassend, was dann auch in den Titel eingeflossen ist, lokale Erinnerungskulturen. Mhm. Das ist ganz bewusst im Plural gehalten, nicht Erinnerungskultur, sondern diese nicht nur Heterogenität der Gedenkstättenlandschaft heute, das wissen wir, sondern auch diese Heterogenität, Pluralität der Entwicklungen. Das ist das Interessante auch, dass es bei allen Parallelen, bei allen ähnlichen Entwicklungen, die es gab, sehr viele Unterschiede gab. Mhm. Die sich heute noch teilweise in der Gedenkstättenarbeit widerspiegeln.
Geht es da mehr ums Formale oder ums Inhaltliche? Oder?
Verschiedene Dinge. Das kann verschiedene Dinge betreffen. Ich habe im Schlusskapitel der Arbeit auch nochmal Faktoren der Erinnerung, Erinnerungskultur, und da quasi destilliert aus den vorherigen Kapiteln. Und wir sind auf 14 Faktoren gekommen, wie sich so eine Erinnerungskultur entwickeln konnte. Und die ist nirgendwo in zwei Orten gleich. Ja? Das können irgendwie Faktoren sein, die das Konzentrationslager selbst zur Zeit des Lagerbestehens betreffen, die unmittelbare Nachkriegszeit, die weiteren Jahrzehnte, wer hat sich wann, wie, in welcher Form für ein, sei es Erinnern, Gedenken, für die Aufarbeitung oder so eingesetzt, wie hat sich die jeweilige Presse, die Medien vor Ort verhalten, wie war die gesellschaftliche, soziale, politische Zusammensetzung in diesem Ort und dann eben auch beim Entstehen der Gedenkstättenbewegung oder als diese Gruppen und Initiativen sich gegründet haben, mehrheitlich in den 80er Jahren, wer war das an dem jeweiligen konkreten Ort? Da haben wir eine große Bandbreite von Gruppen und Initiativen, die unterschiedlich agiert haben. Und das kann man teilweise heute noch ablesen. Deswegen sage ich Erinnerungskulturen als Beispiel. Es macht einen Unterschied, ob diese Gedenkstätte auf eine konfessionelle, religiöse Gruppe zurückgeht. Also wir haben Gedenkstätten, wo viele Personen aus dem kirchlichen Umfeld das angestoßen haben. Das ist natürlich was, die machen andere Dinge, sage ich mal, als jetzt eine Gruppe, die aus dem DKP-Spektrum kam oder ein Jugendring oder sonst irgendwas. Und da sehe ich teilweise bis heute Unterschiede auch in den Gedenkfeierlichkeiten, die durchgeführt werden.
Also kann man nicht sagen, das waren immer die Lehrer, die da wohnten und die kirchlichen Gruppen, sondern das ist sehr über die ganze Bevölkerung.
Ganze Bevölkerung würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Es gibt schon eine große Bandbreite. Lehrer, Pädagogen spielten in den 80er Jahren schon eine große Rolle. Das sieht man immer wieder, dass in vielen Orten, in diesen Zusammenschlüssen, die sich da gegründet haben, sehr viele Lehrer oder angehende Lehrer und Lehrerinnen dabei waren. Selten Gymnasiallehrerin, muss man sagen. Es waren in der Regel Haupt- und Realschullehrerin oder Berufsschullehrer. Gymnasiallehrer wirklich selten. Ansonsten haben wir, also wenn wir gerade die 80er Jahre nehmen, konfessionelle Gruppen, wir haben sowas wie Jugendringe in Mannheim, politische Gruppen aus, sag ich mal, SPD oder DKP-Umfeld, diverse andere, teilweise auch mit gewerkschaftlichem Hintergrund und so, oder örtliche Jugendgruppen, also in Leinfelden-Echterdingen zum Beispiel war es ursprünglich das örtliche Jugendhaus, was da etwas angestoßen hat.
Jetzt sind wir schon in den 70er Jahren, wo es losging, aber davor sind ja über 20 Jahre, wo quasi nichts passiert ist. Gehen wir vielleicht einfach zurück, nochmal in der Geschichte 1945, die Besatzungsmächte, wie haben die reagiert? Vielleicht Frau Borgstedt, dass Sie dazu was sagen. Wurde da einfach auch nicht dafür gesorgt, sage ich mal, ich meine, das ist nicht die Aufgabe der Besatzungsmacht, aber dass diese Erinnerung bleibt?
Also das für mich war, ich muss erst die Technik zum Laufen bringen, das war auch so ein interessanter Aspekt in Ihrem Buch, der mir in der Deutlichkeit auch nicht bewusst war, wie unterschiedlich da auch die Rollen der jeweiligen Besatzungsmächte waren. Dass man natürlich, wenn man es dann weiß, sich denken kann, dass die Franzosen da ein ganz anderes intrinsisches Interesse haben, weil ja auch sehr viele französische Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene in solchen Lagern gewesen sind. Dass die natürlich ganz anders rangehen, um dieses Thema ein Stück weit auch aufzuarbeiten, als das hier im Süden zum Beispiel bei der amerikanischen Besatzungsmacht der Fall gewesen ist. Also das war wirklich auch nochmal, was Sie jetzt neu in Ihrer Arbeit haben, in der Deutlichkeit, glaube ich, in der Forschung noch nicht so thematisiert. Und die Franzosen, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, fangen im Grunde eigentlich eher mit so etwas, naja, das geht so in Richtung von ja, Heldengedenken, Friedhofskultur an. Also dass diese Konzentrationslager, die sie jetzt gerade befreit hatten, ja im Endeffekt zum Gutteil Friedhöfe gewesen sind, weil da die Toten waren, die dann entweder hier oder dann in den Friedhöfen der umliegenden Gemeinden beigesetzt wurden. Übrigens dann natürlich auch wieder vor aller Augen. Das hat die anwohnende Bevölkerung schon mitbekommen. Also die Besatzungsmächte spielen da, denke ich, schon eine wichtige Rolle, aber eben doch durchaus unterschiedlich. Was in dem Kontext natürlich auch wichtig ist, diese Lager wurden oder waren natürlich auch teilweise eben in den Städten, teilweise ländlich gelegen, manche improvisiert, erst gegen Kriegsende errichtet. Die nutzt man dann nach 1945 auch wieder unterschiedlich. Also man nutzt die zum Teil dann wiederum zur Unterbringung, ja, Internierung oder eben Unterbringung von Personen, die Displaced Persons waren. Manchmal hat man da auch wieder Kontinuitäten. Also man braucht da zum Teil auch einfach diese Baracken.
Also im Prinzip die Infrastruktur, die da war, dann für andere Zwecke genutzt.
Ja, in den kriegszerstörten Städten natürlich irgendwo ein bisschen auch nachvollziehbar, trotzdem aus unserer heutigen Perspektive natürlich höchst fragwürdig, dass das so passiert.
Ihr hört die Sendung Erinnerung für die Zukunft im Bermuda-Funk, dem Freien Radio Rhein-Neckar, auf den Frequenzen 89,6 in Mannheim, 105,4 in Heidelberg oder weltweit im Stream unter www.bermudafunk.org. Wir hören Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Schlussstriche und Erinnerungskulturen, die zweite Geschichte der südwestdeutschen Außenlager des KZ Natzweiler seit 1945, die am 9. September im Archivum stattfand. Im nächsten Teil sprechen Marco Brenneisen und Angela Borgstedt über die Diskussionen in der Frühzeit, die in Leserbriefen und Gemeinderäten stattfanden, sowie die Schuldabwehr in den Gemeinden und das empfundene Stigma als früherer KZ-Standort. Danach geht es um die Rolle von Lagern als Wirtschaftsfaktoren in kleinen Orten und persönliche Kontakte der Bevölkerung mit den Lagern.
Aber es ist interessant, weil Sie die Stolpersteine nennen, auch da gibt es ja hin und wieder tatsächlich noch Widerstände von Menschen, die nicht wollen, dass die Stolpersteine vor ihr Haus gelegt werden. Und so habe ich es ja auch gelesen und rausgehört, bei der Entwicklung der Gedenkstättenvereine auch oder Menschen, die sich dafür engagiert haben, war ja doch ein gewisser Widerstand da. Warum haben da auch die Städte und Gemeinden nicht mitgezogen? Also Herr Professor Gassert, Sie haben ja auch gesagt, der Mannheimer Morgen hat es 49 schon geschrieben. Warum kam da von offiziellen Stellen auch nichts?
Kam nicht nur nichts, die Widerstände kamen teilweise auch aus den Kommunen selbst. Genau. Es war ja nicht nur so, dass eben ein Teil der Bevölkerung dagegen gewesen wäre, sondern auch die Kommunen. Also diese ganze Erinnerungsabwehr, Schlussstrichmentalität, auch verbunden mit Schuldabwehr, das zog sich ja ziemlich lange. Was wir besser gerade sagen, gerade diese 80er Jahre, also zu der Frage der Generation, das ist da ja auch spannend, weil wir da im Prinzip an so einem Wendepunkt sind, wo sich das Kräfteverhältnis langsam verschoben hat. In den ersten Nachkriegsjahren war einfach der Großteil der Bevölkerung in irgendeiner Weise im NS verstrickt oder hat zu der Zeit schon gelebt. In den 80er Jahren haben wir jetzt auf einmal das Verhältnis, naja gut, die ganz Alten sind langsam weggestorben. Ja, die Natur will es so, die Leute werden weniger, die Zeitzeugen, sag ich mal. Und es kommen einfach mehr Nachgeborene. Deswegen waren da die Auseinandersetzungen auch so intensiv, sag ich mal. Weil da so, ich würde jetzt noch nicht sagen, ein Gleichgewicht hergestellt war, aber es ging mehr in diese Richtung. Ein
Generationenkonflikt.
Ja, war es. Muss man, denke ich, auf jeden Fall. Und es war einfach so, dass viele generell keine Beschäftigung mit diesen Lagern wollten. Es wurde ja, also keine Gedenkstätte ist ohne Widerstände entstanden. Ja, also es ist jetzt kein Beispiel, wo es keine Widerstände gegeben hätte. Es gab ein paar Beispiele, in denen es wenige waren, die sehr früh schon Unterstützung auch von den Kommunen bekommen haben. Es waren aber meistens dann auch Gedenkstätten, Vereine oder Initiativen, die sich erst Mitte, Ende der 90er sogar gegründet haben. Also von denen in den 80ern gab es immer Widerstände, auch aus den Rathäusern, aus der Bevölkerung. Ganz grundsätzlich war meistens das Argument, das hier war gar kein KZ. Mhm. Wenn man sich diese ganzen Debatten und Diskussionen aus den 80er Jahren anschaut, das Interessante ist ja, dass es nicht nur eine Schuldabwehr, eine Abwehr der Erinnerung war und eine Schlussstrichforderung, sondern auch, dass eigentlich zu dieser Zeit kaum Wissen bestand. Also das ist, wenn wir das heute lesen, wenn wir diese Leserbriefe anschauen, und die Leserbriefe waren in den 80ern ein großes Medium, sieht man, dass eigentlich extrem wenig Wissen da war. Also oft ein Standardargument, was wir in ganz vielen Orten finden, war, naja, das hier kann überhaupt kein Konzentrationslager gewesen sein, denn es gab keine Gaskammer. Das haben wir hier in Mannheim in Leserbriefen, das haben wir in Dutzenden anderen Orten, dass die Vorstellung auch war, naja, so ein Definitionskriterium eines Konzentrationslagers ist eine Gaskammer. Und man hat schnell gemerkt, irgendwann, die Leute kennen vielleicht Auschwitz, Aber das Wissen über die Konzentrationslager, über das KZ-System war minimal. Und dass das ganze Land übersät war mit Konzentrationslagern, war minimal. Ja, und dementsprechend hat man beim Begriff Konzentrationslager erstmal an Auschwitz gedacht und wollte erstmal auf jeden Fall dieses Stigma von dem eigenen Ort wegbringen. Ja, zu sagen, Moment mal, hier war jetzt ein KZ-Standort. Ja, weil dann gleich war, also man wollte irgendwie das abwehren.
In unserer Stadt gab es das nicht.
Genau, also im Sandhofen sehen wir das zum Beispiel auch ganz klar. Da wurde dann gesagt, eben, wir wollen nicht, dass Sandhofen mit Auschwitz in einen Topf geworfen wird. Da ging es ganz grundsätzlich auch erstmal darum, den Leuten zu zeigen, was war denn überhaupt ein Konzentrationslager, was sind KZ-Außenlager und dass es eben diese große Zahl von Konzentrationslagern gab. Da musste einfach auch extrem viel Aufklärungsarbeit erstmal geleistet werden, um so Schritt für Schritt die Akzeptanz zu schaffen. Mhm. Ja, denn die Ablehnung gegen solche Erinnerungsinitiativen, die gab es fast überall und wie gesagt auch vielfach in den Rathäusern. Oft waren es dann auch eben die Bürgermeister. Das Innen kann ich mir ja auch sparen, das waren Bürgermeister, die das abgelehnt haben. Die von vornherein auch gesagt haben, irgendwo, da brauchen wir gar nicht im Gemeinderat drüber reden, das wird blockiert.
Spielte denn auch die Wirtschaft eine Rolle? Weil oft ist es ja so, dass Zwangsarbeiter da waren, dass Wirtschaftsunternehmen extrem profitiert haben davon.
Also ich denke mal, das hat sicher auch mit zu tun, auf der einen Seite das, was Sie angesprochen haben, klar, die stigmatisierende Wirkung, keine Gemeinde, keine Stadt möchte, dass sie zum Beispiel mit einem Lager wie Dachau in Verbindung gebracht werden. Das andere, das Phänomen der Zwangsarbeit ist natürlich sehr weit verbreitet. Wenn Sie jetzt die Wirtschaft ansprechen, ja klar, das geht aber bis in die privaten Haushalte hinein. Also im Grunde sieht man da im Grunde auch, wie weit das Ganze verbreitet ist und dann ist natürlich die Verstrickung auch eine sehr große. Also wir haben das mal in einem gemeinsamen Seminar, Uli Mies und ich, auch mal so ein bisschen ausdifferenziert, wer denn da eigentlich alles Zwangsarbeiter beschäftigt hat. Das sind die großen Konzerne, da geht es natürlich irgendwann auch um die Frage ganz konkret materieller Entschädigung. Sehr spät, viel zu spät.
Wollte ich sagen, die Firmen haben ja auch einigt oder die Unternehmen sehr spät damit angefangen, ja, das aufzubauen.
Ja, sehr spät. Zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich die meisten davon nichts mehr hatten. Aber das geht eben hinein in die Kommunen, das geht hinein auch in kirchliche Einrichtungen. Das geht hinein bis in die privaten Haushalte, also das ist ein riesiges Spektrum und ich denke mal auch aus diesem Grund ist die Abwehr sehr groß, da nochmal mit diesem Thema konfrontiert zu werden.
Wenn ich da kurz ergänzen darf, das sieht man auch an vielen Orten. Also ich bin der Meinung, ich hatte das erst für Sandhofen vor ein paar Jahren schon in einer Arbeit geschrieben und wird es mittlerweile auch viele andere Orte übertragen. Ein Grund, warum es jahrelang oder jahrzehntelang diese Geschichte der Außenlager auch nicht thematisiert wurde, war, dass es vielerorts, dass vielerorts große Teile dieser Bevölkerung in der einen oder anderen Weise darin involviert waren. Oder zumindest davon profitiert haben. Ja, also man in den Diskussionen in den 80ern hieß es immer, wir entweder wir wussten nichts oder wir konnten nichts dagegen tun. Das sind die Klassiker, die beiden. Wenn man sich die Sache mal genauer anschaut, nehmen wir einen Ort wie Sandhofen. Das Lager bestand 44, 45. Kriegsbedingt war der Ort ausgedünnt. Da stellt so ein KZ mit 1070 Häftlingen und einer 60 Mann starken Wachmannschaft einen Wirtschaftsfaktor dar. Ja, die beziehen das Brot, die Lebensmittel in diesem Ort, die gehen in den örtlichen Geschäften einkaufen, der Bäcker liefert die Brote und so weiter und die Wachmannschaften gehen nach Feierabend in die Kneipen in Sandhofen. Also Ende 44 sind nicht allzu viele Leute gemütlich abends in die Kneipe gegangen. Ja, also insofern haben da viele in der einen oder anderen Weise davon profitiert. Und es wussten vor allem auch alle. Also es gab einen Zeitzeuge, einen Sandhofer Zeitzeuge, der in einem Interview, was Peter Koppenhöfer mit ihm in den 80ern geführt hat, mal gesagt hat irgendwie, hier haben so viele Dreck am Stecken und es wissen alle, aber man kratzt dem Nachbarn nicht die Augen aus. Also so, nicht wörtlich, aber sinngemäß. Also sei es dieses Wissen, dass hier ein großer Teil dieser Bevölkerung auch in irgendeiner Weise von diesem Lager profitiert hat. Es sind auch viele Freundschaften zwischen SS-Leuten und Einheimischen entstanden und so. Das war, glaube ich, auch ein Grund, nach 45 oder nach Kriegsende zu sagen, da reden wir mal lieber nicht drüber. Und das finden wir auch in ganz vielen Orten.
Ihr hört die Sendung Erinnerung für die Zukunft im Bermuda-Funk, dem freien Radio Rhein-Neckar, auf den Frequenzen 89,6 in Mannheim, 105,4 in Heidelberg oder weltweit im Stream unter www.bermudafunk.org. Wir hören weiter Ausschnitte aus einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Schlussstriche und Erinnerungskulturen, die zweite Geschichte der südwestdeutschen Außenlager des KZ Nazweiler seit 1945, die am 9. September im Archivum stattfand. Im nächsten Teil spricht Marco Brenneisen über die Veränderungen in der Wahrnehmung von Gedenkstätten, wenn ehemalige Insassen vor Ort auftauchten und den Boom der Oral History und Lokalgeschichte in den 1980er Jahren.
Also das heißt, das Argument eben, auch wenn ein Lager gar nicht so furchtbar lange bestanden hat, dass die Leute sagen, davon haben wir nichts gewusst, das zieht nicht.
Nee, das auf keinen Fall, nein.
Jetzt nochmal zu den Menschen, die sich dann engagiert haben, die Initiativen gegründet haben, die gegen diese Widerstände das durchgesetzt haben. Wie hat es dann trotzdem funktioniert, gegen all diese Widerstände?
Es war in der Regel viel harte Arbeit. Genau das ist aber auch der Punkt, da sieht man diese Heterogenität. Es ist nicht in allen Orten gleich abgelaufen. Also in vielen Fällen war es wirklich das Ergebnis von harter Aufklärungsarbeit, dass sich irgendwie Aktive jede Woche an den örtlichen Marktplatz gestellt haben und dort Flugblätter und kleine Zeitungen verteilt haben, die Leute erstmal, gesagt haben, was dort vor Ort war, was sie wollen, was sie anstreben mit einer Gedenktafel oder Gedenkstätte. In anderen Fällen waren andere Gründe ausschlaggebend dafür, dass sich langsam gewandelt hat, beziehungsweise manchmal auch wirklich sehr langsam, manchmal hat es ziemlich lange gedauert. Es gibt ein paar Gründe, ich denke, ein Punkt, warum sich oft die Stimmung auch gekippt ist, war, dass die Gedenkstätteninitiativen, das muss man kritisch sagen, auch irgendwann Kompromisse natürlich eingehen mussten und Zugeständnisse machen mussten. Also die meisten sind irgendwie mit einem sehr sozialkritischen, gesellschaftskritischen Impetus gestartet, haben auch beispielsweise die Rolle der Zivilbevölkerung mal angesprochen, aber da dann die Reaktion der ablehnenden Bevölkerung immer war, ihr wollt nur mit dem Finger auf uns zeigen und hier war kein KZ-Standort, wir wollen das nicht. Dass Gedenkstätteninitiativen dann auch, also bei fast jeder Initiative findet sich an irgendeinem Punkt ein offener Brief, eine Stellungnahme oder so, und der es immer wieder heißt, uns geht es überhaupt nicht darum, Schuldvorwürfe an die Bevölkerung zu machen, wir wollen die Geschichte des Lagers dokumentieren, die Opfer stehen im Vordergrund. Es geht uns gar nicht um euch. Also insofern hat man auch ein bisschen dieser Kritik zurückgenommen, um überhaupt anschlussfähig zu sein, um überhaupt mal gehört zu werden, weil klar war, solange wir sagen, wir wollen auch die Rolle der Zivilbevölkerung thematisieren, dann blockt diese Bevölkerung, die jetzige Bevölkerung ab und wir kommen nicht voran.
Also insofern weil vielleicht auch Mutter, Vater, Opa, Oma da involviert gewesen.
Genau. Ja. Mhm. Also man musste da auch ein Stück weit Zugeständnisse machen. Dann, wie gesagt, zweitens war es auch ein Lernprozess. Ich glaube, viele haben wirklich ihre Meinung dann auch geändert, als sie mehr erfahren haben und erfahren haben, was dort geschehen soll an diesem konkreten Ort. Ein Punkt, den ich für sehr wichtig halte, wenn wir die 80er, dann auch vor allem die 90er Jahre ansehen, es ist nicht nur dieser Gedenkstättenboom, es ist auch der Boom der Oral History, der in dieser Zeit in den 80ern irgendwie ganz stark in Deutschland aufkommt. Das gab es vorher so in dem Sinn nicht wirklich. Diese Gedenkstätten Initiativen der 80er und 90er Jahre haben ja auch versucht, Überlebende auswendig zu machen in aller Welt. Ja, teilweise war es noch in Europa, teilweise irgendwie in Israel, in den USA oder sonst wo. Und man merkt oft, dass sich die Stimmung so ein bisschen ändert, sobald diese ganze Geschichte wirklich mal ein Gesicht bekommt. Also vorher wird da jahrelang drüber geredet, an diesem Ort gab es KZ XY und wir haben Dokumente gefunden. Die Geschichte ist aber nochmal eine andere, wenn dann wirklich ein sehr alter Mann auf einmal dasteht zu einem Zeitzeugengespräch und berichtet, was er erlebt hat, vor Ort, und das am nächsten Tag in der Zeitung steht, mit Bild, da wird das Ganze viel greifbarer. Und ich habe schon den Eindruck, also wenn ich mir diese ganzen Orte angeschaut habe, dass immer, wenn so ein Besuch war von einem Überlebenden, und es wurde danach irgendwie sehr breit von der Presse begleitet, dass die Widerstände abgenommen haben.
Vielleicht erinnert ihr euch. Wir hatten bereits in der Sendung zur Familienforschung über die unterschiedlichen Möglichkeiten berichtet, die man für Recherchen nutzen kann, und verschiedene Datenbanken vorgestellt. Wie mühsam sich die Recherche zu Opfern in der Zeit vor Internet-Datenbanken gestaltet hat, hören wir im nächsten Teil.
Aber das heißt, ich meine, bis man einen Überlebenden gefunden hat, das bedarf ja schon einer enormen Recherche, wenn der aus Polen oder wie Sie sagen, aus USA, mittlerweile Israel kommt. Das heißt, es ist eine ganze Menge Arbeit notwendig, bis man an dem Punkt ist, dass man das, sag ich mal, publikumsträchtig nach außen bringen
kann. Ja, das war eine immense Arbeit, die Gedenkstätten, Initiativen und Vereine in den 80er Jahren geleistet haben. Ich meine, das sind Dinge, die können wir uns heute so nicht vorstellen, weil wir es irgendwie sehr bequem haben, allein schon digital. Wenn ich irgendwas zu einem Opfer recherchieren möchte, dann gehe ich kurz auf die Seite des International Tracing Service, also jetzt ARBOS und Archives, gebe da ein paar Sachen ein und bekomme Dokumente ausgespuckt. Damals gab es die erstmal noch nicht. Die kommunalen Archive haben oftmals auch geblockt und gesagt, irgendwie wir gewähren da keine Einsicht. Dann war die Frage, wo bekommt man überhaupt irgendwelche Informationen her? Es war nicht einfach, Informationen zu finden, in Dokumente Einsicht zu bekommen. Schweige denn überhaupt erstmal zu wissen, wo sind die Dokumente. Und diese Gedenkstätten, Vereine oder späteren Vereine, sag mal die Initiativen, waren in der Regel keine Historikerinnen und Historiker. Die wurden ja auch von der akademischen Geschichtswissenschaft immer als Barfußhistoriker so ein bisschen belächelt, ja, die ja so nach diesem Grabe, wo du stehst, Prinzip vorgegangen sind, gesagt haben, ich bohre jetzt mal hier, wo ich bin, guck, was ich über die Geschichte rausfinden kann. Sie gehen dann in Archive, haben keine Ahnung von Archivrecherche, müssen sich in das Ganze erstmal reinarbeiten. Und es hat Jahre gedauert, bis Dokumente, Transportlisten, Namen und so weiter überhaupt erstmal herausgefunden werden konnten. Es war eine unglaubliche Sisyphusarbeit in den meisten Fällen, diese Geschichte dieser Lager zu erforschen. Denn, muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt viel von Erinnerungskultur, wir haben die Betriebe, die Firmen genannt. Die Geschichtswissenschaft hat sich da natürlich auch lange Zeit nicht mit Ruhm bekleckert. Und man muss so sagen, die Historiographie, ich gab es bis in die 80er nicht. Also die Geschichtswissenschaft hat sich bis in die 80er Jahre für die Außenlager, für die KZ-Außenlager schlichtweg nicht interessiert.
Wieso gab es jetzt bei deiner Buchpräsentation eine Podiumsdiskussion und nicht den Vortrag, den du ja eigentlich geplant hattest?
Ja, wie du sagtest, eigentlich war es anders geplant. Ursprünglich sollte es ein Vortrag sein. Schon im Mai war der ursprünglich geplant, als das Buch ja noch gar nicht raus war. Die Veranstaltung musste dann Corona-bedingt eben abgesagt werden, wurde dann auf den September verlegt. Und die Landeszentrale, bei der ich das Buch veröffentlicht habe, die hat dann vorgeschlagen, dass wir da die offizielle Buchvorstellung draus machen. Und dann hatte auch nach kurzer Zeit dann auch die Landtagspräsidentin Muhterem Aras ihr Kommen zugesagt. Und dann kam eben der Vorschlag auf, dass man statt eines Vortrags eine Podiumsdiskussion macht mit Frau Aras, mit Philipp Gassert, Angela Borgstedt und der Moderation Frau Steinbeißer.
Es gab ja sehr unterschiedliche Beiträge, auch von unterschiedlicher Qualität auf dieser Podiumsdiskussion. Wie warst du denn insgesamt damit zufrieden?
Auch im Großen und Ganzen war ich mit der Veranstaltung zufrieden. Das ist natürlich was anderes, als wenn man selbst einen Vortrag hält. Hätte ich da jetzt eine Stunde referiert, hätte ich selbst meine Schwerpunkte setzen können und mehr von dem rüberbringen können, vielleicht, was mir selbst wichtig ist. Wenn man mit anderen zusammen auf dem Podium sitzt, ist natürlich klar, dass jeder mal zu Wort kommen möchte und manche Dinge vielleicht auch anders sieht. Ich sehe manche Dinge anders als Frau Aras beispielsweise, hätte ihr da gerne an der einen oder anderen Stelle auch widersprochen. Aber ja, sowas ist natürlich in so einer Podiumsdiskussion dann immer nur bedingt möglich.
Genau, also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren ja auch von sehr unterschiedlichen Hintergründen, also Wissenschaftlerinnen, aber eben auch aus der Politik, wie du gesagt hast, beziehungsweise als Moderatorin dann aus dem Radio. Da war vielleicht dann auch zu erwarten, dass es sehr unterschiedlich wird.
Ja, das schon. Also bei Professor Gassert und Professor Borgstedt, das sind ja meine Gutachter, mein Doktorvater und meine Zweitgutachterin, die kannten mein Buch, meine Arbeit selbstverständlich, haben auch noch sehr viele Inhalte reingebracht. Dankenswerterweise dann auch vieles, was ich dann nicht mehr sagen konnte bei meinen Fragen. Da wäre auch eine wissenschaftliche Diskussion möglich gewesen. Oder haben wir ja auch in Ansätzen dann schon geführt. Klar, Frau Aras hat da einfach einen anderen Zugang zu. Sie hat diese Arbeit nicht gelesen, das ist klar, zumindest nicht gänzlich und geht da als Politikerin natürlich irgendwie von der anderen Seite an das Thema ran. Und insofern ist es natürlich dann auch schwierig, manche Dinge zu diskutieren, wenn man irgendwie so unterschiedliche Ausgangsbedingungen hat, sag ich mal.
Wie kam es denn zur Förderung durch die Landeszentrale für politische Bildung?
Das war so, als ich die Arbeit veröffentlicht hatte, oder ich fange mal vorher an im Prinzip. Ich habe jetzt lang genug an dieser Arbeit gearbeitet, hatte Kontakt irgendwie zu allen Gedenkstätten die letzten Jahre, die ich ja durch meine Arbeit über die KZ-Gedenkstätte Sandhofen und andere Zusammenhänge ja sowieso schon kannte. Das heißt, die Gedenkstätten haben schon eine Weile darauf gewartet, auch dass diese Arbeit fertig ist, genauso wie die Landeszentrale für politische Bildung, genauer gesagt das Gedenkstättenreferat. Da hatte ich die letzten Jahre einfach auch häufiger Kontakt zu Frau Thelen, Sibylle Thelen, die bis Anfang dieses Jahres das Gedenkstättenreferat geleitet hat und jetzt Co-Direktorin der Landeszentrale ist. Und genau, als ich meine Arbeit abgeschlossen hatte im vergangenen Jahr, habe ich sie ihr zugeschickt, die Abgabeversion, und sie hat die dann gelesen oder überflogen, und sie hatte dann den Vorschlag gemacht oder gesagt, das wäre doch was für die Schriftenreihe, also die Schriften zur politischen Landeskunde. Das ist die Schriftenreihe der Landeszentrale für politische Bildung, und sie hat das dann eben an den Herrn Professor Weber weitergeleitet, der diese Schriftenreihe betreut. Und genau, so ging das dann eigentlich relativ schnell, dass ich das Angebot von der Landeszentrale auf dem Tisch hatte, dort meine Arbeit zu veröffentlichen.
Wie gestaltete sich denn die Forschung zu den einzelnen Gedenkstätten, die du da jetzt besprichst in dem Buch?
Zu den Gedenkstätten selbst relativ gut. Also dort, wo es Gedenkstätten gibt, gibt es eben auch Personen, die man ansprechen kann. Und das war natürlich ein Segen, dass ich da auch Kontakte hatte und herstellen konnte, weil ich ziemlich viel von den Gedenkstätten an Material bekommen habe. Also da war ich wirklich sehr dankbar, dass mir eigentlich alle Gedenkstätten Materialien zur Verfügung gestellt haben, was sich so in keinem Archiv findet, was in der Regel nicht aufgehoben wurde, meistens aus der Gründungsphase der Gedenkstätten oder aus dem Vorfeld. Das konnten Flyer, Flugblätter, offene Briefe sein, Korrespondenzen mit Stadtverwaltungen oder anderen Stellen und so weiter. Da konnte ich glücklicherweise sehr recht unkompliziert dank der Hilfe der Gedenkstätten auch Material sammeln und dann auswerten. Schwieriger war es eben zu den Zeiträumen vor der Entstehung dieser ganzen Gedenkstättenbewegung oder der Initiativen Material zu sammeln. Das war dann natürlich eine Odyssee durch alle möglichen Archive von Koblenz bis an den Bodensee quasi. Da musste ich natürlich viele Kommunalarchive, Staatsarchive und so weiter aufsuchen und dort nach Quellen suchen.
Hast du auch die Gedenkstätten selbst alle besucht?
Also insgesamt habe ich alle besucht, bis auf eine. Die meisten davon auch im Rahmen der Recherchen. Also meistens war es so, dass ich mich dort mit den Leuten verabredet habe, denen die Gedenkstätte angeschaut habe und wir uns dann auch zusammengesetzt haben und die Gedenkstätten haben geschaut, was sie mir an Material, an Quellen geben können. In anderen Fällen kannte ich die Gedenkstätten aber auch schon vorher und habe mich dann einfach so mit den Vereinsmitgliedern dort getroffen.
Die KZ-Gedenkstätte in Sandhofen wird ja dieses Jahr 30 und bei der Podiumsdiskussion, da ging es ja auch mal kurz darum, was Gedenkstätten brauchen noch, um ihre Arbeit besser machen zu können. Du bist ja auch aktiv dort in der Gedenkstätte Sandhofen. Wenn du jetzt mal so einen Wunschzettel abgeben könntest, was bräuchtet ihr jetzt noch aus der Sicht des Aktiven?
Ja, also der Klassiker ist natürlich, man kann es ganz kurz machen und sagen, Gedenkstätten brauchen immer Geld und Leute. Das ist keine Frage. Also wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, kann man natürlich mehr machen vor Ort. Wir planen ja seitens der Gedenkstätte Sandhofen in den nächsten Jahren auch eine Neugestaltung der Ausstellung. Die ist von 1990, die ist in weiten Teilen immer noch sehr gut, wie ich finde. Aber ja, nach 30 Jahren, denke ich, kann man ein paar Dinge einfach überarbeiten. Da sind ein paar modernere auch Ausstellungsgestaltungen, denke ich mal, nötig. Viele Inhalte. So könnte man auch überarbeiten, weil ja seit 1990 auch seitens der Forschung einfach viel passiert ist und wir heute mehr über das KZ Sandhofen wissen, als es 1990 noch der Fall war. Das braucht natürlich eine ganze Menge Geld. Der Gemeinderat hat vor 1,5 Jahren schon einen Betrag für die Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte zur Verfügung gestellt, der momentan quasi sozusagen auf dem Konto liegt, des Stadtarchivs, des Archivums. Das kann aber natürlich nur die Basis sein. Wir werden weitere Gelder nötig sein, um die Gedenkstätte wirklich vollständig neu zu gestalten. Das ist das eine. Zum Zweiten lebt so eine Gedenkstätte natürlich gerade davon, dass es Ehrenamtliche gibt, die sie tragen. Also in Baden-Württemberg sind nahezu alle Gedenkstätten ehrenamtlich getragen. Dazu gehört auch die KZ-Gedenkstätte Sandhofen, wenngleich es mit meiner Stelle beim Archivum und der Stelle von Karin Heinelt, unserer Geschäftsführerin, beim Stadtjugendring zwei hauptamtliche Mitarbeiter gibt, ist die Gedenkstätte auch, also wird weitestgehend von Ehrenamtlichen getragen. Und ja, da können wir auf jeden Fall noch neue Leute gebrauchen. Also wer Interesse hat, das heißt im Arbeitskreis mitzuarbeiten oder Führungen zu geben, als Guide bei uns tätig zu sein, da freuen wir uns natürlich immer, wenn neue Leute sich in der Gedenkstätte einbringen möchten.
Was ja in der Podiumsdiskussion auch mal so angeklungen ist, ist, dass die Fördermittel von Seiten des Bundes und der Länder inzwischen sehr viel stärker fließen. Wie schätzt du das ein?
Ja, da ging es vor allem um die Förderung des Landes. Da hat sich wirklich viel getan. Das hat sich sehr gut entwickelt die letzten Jahre. Da war es so, ich hatte es bei der Podiumsdiskussion auch kurz angemerkt, noch vor, ich glaube, 10 Jahren hat das Land Baden-Württemberg so viel für die Gedenkstättenarbeit ausgegeben wie die Stadt Köln alleine, so als Beispiel. Es hat sich 1995 die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Baden-Württemberg gegründet, also Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen, LAGG. Damals wurde ein Budget festgelegt, es waren aber zu der Zeit irgendwie keine 30 Gedenkstätten. Das wurde in den folgenden Jahren immer nur so peu à peu, wenn überhaupt, erhöht. Und wir waren dann irgendwann bei einer Situation, dass es im Land Baden-Württemberg über 70 Gedenkstätten gab mit einem wirklich minimalen Fördervolumen. Und da hat eben die Landesarbeitsgemeinschaft, also der Sprecherrat der Landesarbeitsgemeinschaft, darauf hingewirkt, hat die Gespräche mit den Landtagsfraktionen gesucht. Also es gibt, seit es die LAGG gibt, eigentlich jedes Jahr Treffen, Besprechungen zwischen LAGG und den Fraktionen. Und ja, die LAGG ist dann eben auf den Landtag zugegangen, auf die Parteien und hat die Situation dargelegt und auch klar gemacht, warum eine Erhöhung der Fördermittel absolut nötig ist. Und es war dann eigentlich auch Konsens im Landtag, dass man einer Erhöhung zustimmt. Also es war letztendlich, es gibt dann immer, wenn Haushaltsberatungen sind, interfraktionelle Anträge. Und man muss schon sagen, dass alle demokratischen Parteien im Landtag, also ich sage demokratischen Parteien, weil ich die AfD hier nicht dazu zähle, alle demokratischen Parteien stehen da auch voll dahinter und haben bisher immer der Erhöhung des Gedenkstättenetats zugestimmt. Die einzigen, die dagegen geschossen haben bisher, war die AfD zuletzt.
Kommen wir noch mal ein bisschen mehr auf dein Buch zu sprechen. Die Gedenkstätte Sandhofen ist eben eine von diesen Außenstellen des KZ Natzweiler. Würdest du sagen, dass die Geschichte der KZ-Gedenkstätte typisch ist für eine Gedenkstätte in Baden-Württemberg oder vielleicht sogar in Deutschland?
Teilweise ja. Das ist ja auch das Spannende an der ganzen Geschichte. Ich meine, wenn wir uns die Nachgeschichte dieser Konzentrationslager anschauen, sehen wir ja verschiedene Phasen, Perioden, Verläufe. Wir haben Zeiträume, wo vieles ähnlich passiert, sag ich mal. Das kommt selten vor, dass da irgendein Ort komplett rausreißt, dass es irgendwo ganz anders ist als in anderen Orten. Aber das Spannende ist ja, dass die Entwicklungen vor Ort dann doch nochmal ganz spezifisch jeweils abgelaufen sind, weswegen ich ja auch den Untertitel der Arbeit oder der Titel der Arbeit ist ja Schlussstriche und lokale Erinnerungskulturen im Plural, weil es dann doch sich wirklich von Ort zu Ort nochmal verschieden abgespielt hat. In Mannheim war es insofern typisch für die Zeit auch, also 1979 ging es los, dass man das KZ Sandhofen quasi wiederentdeckt hat und in den ganzen 80er Jahren wurde eigentlich darum gestritten, um die Geschichte und Erinnerungen in Bezug auf das KZ Sandhofen. Da war Sandhofen keine Ausnahme. Das ist wirklich typisch, das lässt sich auf andere Orte übertragen. Da ist es ganz genauso gelaufen. Die Diskussionen sind aber teilweise anders gelaufen. Also in Sandhofen war es dann relativ früh. Hier sind die Debatten vor allem über Leserbriefe ausgetragen worden und öffentliche Briefe und Schreiben an Gemeinderat und so weiter. Und im Gemeinderat gab es auch Auseinandersetzungen. Wie konkret es dann abgelaufen ist, das ist nie von einem Ort zum anderen gleich.
Wie beurteilst du denn die Wahrnehmung von Gedenkstätten, wie zum Beispiel der in Mannheim hier oder auch andernorts in der heutigen Zeit? Du hast jetzt schon gesprochen, dass es eben auch Parteien gibt, die gegen diese Finanzierung schießen. Wie siehst du die Rolle von Gedenkstätten heute?
Ich sehe die eigentlich ziemlich gut. Es wurde die letzten Jahre oder sagen wir mal die letzten 15, 20 Jahre auch sehr viel gemacht, vor allem auch von Seiten der Gedenkstätten selbst. In der Öffentlichkeit mehr wahrnehmbar zu sein, wahrgenommen zu werden. Dann aber auch dieser Zusammenschlüsse, wie der, jetzt seit ein paar Jahren der Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler oder eben der Landesarbeitsgemeinschaft, die ja auch nicht nur, sag mal, Lobbyarbeit für die Gedenkstätten macht in der Politik, sondern auch die Außendarstellung, die Außenwirkung der Gedenkstätten versucht zu fördern. Es gibt natürlich heute immer noch, also wenn ich Sandhofen anschaue, da gibt es Leute, die wohnen eine Straße weiter und haben noch nie gehört, dass es dort eine KZ-Gedenkstätte gibt. Das findet sich wahrscheinlich auch in jedem Ort, aber die Gedenkstätten sind heute einfach präsent, die sind in den Schulen auch präsent. Also im Prinzip gehören Gedenkstättenbesuche mittlerweile auch zum Standard in vielen Schulen. Es gibt so viele Gedenkstätten in Baden-Württemberg, also jetzt nicht nur KZ-Gedenkstätten, sondern auch Gedenkstätten beispielsweise jüdischen Lebens und jüdischer Kultur, Demokratie-Gedenkstätten und so weiter. Man findet immer vor Ort in der Nähe eine Gedenkstätte. Das wird durchaus wahrgenommen und sag mal im schulischen Bereich, im Bildungsbereich sind die Gedenkstätten einfach mittlerweile fester Bestandteil.
Gibt es mal, abgesehen davon, dass du eben jetzt deine Doktorarbeit beendet hast, auch noch einen anderen Grund für dich, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt dieses Buch hier rauszubringen?
die Arbeit musste ja sowieso veröffentlicht werden. Also eine Promotion ist ja erst abgeschlossen in dem Zeitpunkt, wenn die Arbeit veröffentlicht ist. Insofern war es mir auch ein Anliegen, die Arbeit möglichst bald zu publizieren. Natürlich passt es momentan in die Zeit, es hat sich ziemlich gut getroffen, aber es gab jetzt keine Hintergedanken, warum ich die ausgerechnet jetzt veröffentliche oder so.
Nicht zum 30-jährigen
Jubiläum. Nee, das war eigentlich Zufall.
Die Gedenkstättenbewegung war ja eine Bewegung von unten, die so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre an Fahrt aufnimmt, aber davor waren ja 35 Jahre, in denen praktisch nichts passiert ist, oder doch?
Teilweise, das ist sehr spannend. Das waren eigentlich auch die Aspekte, die mich selbst beim Forschen am meisten überrascht haben. Ich sag mal so, als ich angefangen habe mit dieser Arbeit, bin ich auch davon ausgegangen, okay, die Gedenkstättenbewegung 80er Jahre, das wird das große Thema. Die Jahrzehnte davor, die werden wahrscheinlich in 30 Seiten abgehandelt, da gibt's nicht viel. Also jetzt mal überspitzt formuliert. Das war letztendlich nicht so. Von deutscher Seite aus war da in der Tat nicht viel. Die Beschäftigung der deutschen Bevölkerung, Verwaltung, Politik beschränkte sich eigentlich bis in die 80er Jahre weitgehend auf Bürokratie. Also das ging um die Pflege und Instandhaltung von KZ-Gräbern und Friedhöfen, vielleicht mal die Errichtung eines Mahnmals, wenn es von irgendjemand gefordert wurde. Ansonsten war da von deutscher Seite nicht viel. Sehr interessant ist die Rolle der Alliierten in der Nachkriegszeit, in den ersten Nachkriegsjahren und noch zu Beginn der Bundesrepublik. Das war sehr spannend und das hätte ich so nicht gedacht. Ein Teil dieser Orte lag in der amerikanischen Besatzungszone, ein Teil in der französischen Zone. Und die Besatzungsbehörden haben da ein komplett unterschiedliches, sind da komplett unterschiedlich mit der Geschichte dieser Lager umgegangen, beziehungsweise auch was die Pflege von Gräbern und die Anlegung von Friedhöfen, die Identifizierung der Toten und so weiter angeht, wo die Franzosen sehr aktiv waren und eigentlich bis Mitte der 50er Jahre Opfer exhumiert haben, versucht haben zu identifizieren, wieder beigesetzt, teilweise in die Herkunftsländer zurücküberführt, haben Gräber und Friedhöfe angelegt. Und das Ganze gab es in der amerikanischen Zone eigentlich so gut wie nicht. Klar muss man auch verstehen, die Franzosen hatten selbst sehr viele eigene Opfer zu beklagen, die Amerikaner nicht. Also in den Konzentrationslagern, zumindest im KZ-Komplex Natzweiler, waren keine amerikanischen Gefangenen. Dementsprechend hatten die Franzosen natürlich auch ein eigenes Interesse daran. Und es war eine nationale Aufgabe, die eigenen Landsleute wieder zurückzubringen, entweder, sei es lebend oder die Leichname, oder an Ort und Stelle würdig beizusetzen. Und das ist insofern interessant, weil das die ganzen weiteren Entwicklungen auch in gewisser Weise beeinflusst hat. Denn dort, wo die französischen Besatzungsbehörden in der Nachkriegszeit aktiv waren, da gab es eben auch schon früh Gräber und Friedhöfe. Und dieses Thema wurde zwar auch versucht, von der Bevölkerung zu verdrängen, aber es konnte nie komplett ausgeblendet werden. Wohingegen das in anderen Orten, wo nichts passiert ist, teilweise der Fall war. Und da sind diese Lager wirklich in Vergessenheit geraten über Jahrzehnte. Noch dazu muss man sagen, insbesondere dann, wenn es Lager waren, in denen vor allem polnische und osteuropäische Häftlinge inhaftiert waren. Da hatten die Überlebenden nach Kriegsende quasi keine Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, sondern sind sozusagen hinter dem eisernen Vorhang verschwunden. Und dann haben wir eben die Situation, dass gerade in der amerikanischen oder in der ehemals amerikanischen Besatzungszone dann wirklich in den 80er Jahren die Diskussionen dort am intensivsten waren oder wo es den größten Aufschrei gab, dass man davon bisher angeblich nichts gewusst hätte, in Orten, in denen vor allem polnische und osteuropäische Häftlinge waren und in der Nachkriegszeit keine Grabmale, Grabmäler, Gedenksteine und so weiter errichtet wurden, wie zum Beispiel eben in Mannheim.
Wir haben heute hauptsächlich über das Buch Schlussstriche und lokale Erinnerungskulturen, die zweite Geschichte der südwestdeutschen Außenlager des KZ Natzweiler seit 1945 von Marco Brenneisen gesprochen. Ihr könnt das Buch über die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg erwerben.